Rudyard Kipling. Georgie Porgy. Georgie Porgy, Wurm im Speck, küsst die Mädchen froh und keck, nimmt ihn eins jedoch beim Wort, läuft Georgie Porgy schleunigst fort. Wer es für selbstverständlich hält, früh am Morgen sein Besuchszimmer nicht zu betreten, solange das Stubenmädchen aufräumt und Staub abwischt, der sollte sich auch darüber im Klaren sein, dass es nicht angeht, als zivilisierter Mensch, der aus Porzellan speist und eine Visitenkartentasche bei sich trägt, in einem Land mit fremder Kultur die eigenen Sitten und Gebräuche und Ansichten über Recht und Unrecht durchsetzen zu wollen. Wenn das Gebiet einmal umgestaltet und vorbereitet ist, von solchen, die dazu berufen sind, dann mag er kommen mit seinem Gepäck von Gesellschaftsordnung, seinen 10 Geboten und der übrigen Maschinerie. Wo das Gesetz der Königin noch nicht feststeht, dort eine strenge Beobachtung anderer und lässiger Vorschriften zu erwarten, ist unvernünftig. Männer, die vorne an der Deichsel des Wagens ziehen, der zu Wohlstand und Besitz führt und die Wege durch den Dschungel ebnet, darf man nicht beurteilen, als seien sie eingesessene Bürger oder Mitglieder der guten Gesellschaft. Erst vor wenigen Monaten hatte das Gesetz der Königin wenige Meilen nördlich von Tayet Myo am Irrawaddy Halt gemacht. Dort herrschten zwar auch noch keine strengen Gesetze, aber immerhin reichten sie aus, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Wenn die Regierung es für zeitgemäß erachtete, das Gesetz der Königin vorwärts zu tragen bis Bamo und zur chinesischen Grenze, dann wurde der Befehl dazu gegeben, und es fanden sich auch immer Männer genug, beseelt von dem Wunsche, ändernd voranzugehen, zur Hebung und Verbreitung des nationalen Ansehens, die sich den vorstoßenden Truppen anschlossen. Es waren das zumeist Leute, die ein regelrechtes Examen kaum bestanden hätten und auch viel zu selbstständig dachten, als dass sie sich für den regulären Bürodienst in den Provinzen geeignet hätten. Wenn später alles soweit war, trat die Regierung mit Vorschriften und Umänderungen dazwischen und drückte Neuburma auf das tote Niveau Indiens herab. Aber in der kurzen Zwischenzeit brauchte man starke Männer, die nach eigenem Gutdünken die Vorarbeit leisteten. Unter diesen Pionieren der Zivilisation befand sich Georgie Porgy, ein, wie alle wussten, die ihn kannten, höchst zielbewusster Mann. Er hatte eine Stellung inne in Oberburma, als der Befehl kam, zur Grenze vorzurücken. Seine Freunde nannten ihn Georgie Porgy, weil er es liebte, ein burmesisches Lied zu singen, dessen erste Zeile so ähnlich klingt wie »Georgie Porgy«. Wohl jeder, der einmal in Burma gewesen ist, kennt das Lied. Übersetzt heißt es »Puff, puff, 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 großes Dampfschiff«. Georgie Porgy sang es zum Banjo und seine Zuhörer waren immer entzückt davon und brüllten jedes Mal so laut dazu, dass man es bis weit hinein in die Teakwälder hören konnte. Als er hinauf nach Oberburma zog, scherte er sich einen Quark um Gott oder Mitmensch, aber er verstand es, sich Respekt zu verschaffen und die verzwickten Militär-Zivilpflichten zu erfüllen, die in jenen Monaten auf jedermanns Haupt ruhten. Er arbeitete im Amt und, wie es gerade kam, brachte er Detachments von fieberdurchschüttelten Soldaten wieder in Ordnung, die, auf der Suche nach fliehenden Dacoits begriffen, durch seine kleine Welt gestolpert kamen. Bisweilen zog er selbst los, um die Dacoits zur Vernunft zu bringen, denn im Gebiet rauchte es an allen Orten und ehe man es sich versah, konnte die Flamme wieder auflodern. Er liebte derlei kleine Abwechslungen, aber die Dacoits fanden sie wenig ergötzlich. Alle Beamten, die mit ihm in Berührung kamen, reisten mit der festen Überzeugung wieder ab. Er sei ein wirklich sehr wertvoller Mensch und diesem Umstand verdankte er es auch, dass man ihn schalten und walten ließ, wie er es für gut befand. Nach ein paar Monaten bekam er seine Einsamkeit satt und sehnte sich nach Ansprache und ein wenig Luxus. Das bürgerliche Gesetzbuch machte sich in der Gegend vorerst nur schwach fühlbar und die öffentliche Meinung, die noch viel strenger ist, lag erst in weiter Ferne. Damals war es allgemein Sitte, dass ein weißer Mann sich ein Weib aus den Töchtern des Landes wählen durfte gegen entsprechende Bezahlung. Die Ehe war dann zwar nicht so bindend wie die Nikah-Zeremonie der Mohammedaner, aber die Gattin war vergnüglich. Wenn alle unsere Truppen aus Burma zurück sein werden, wird das Sprichwort in aller Munde kommen, so gedeihlich wie eine Burmesin. Und dann werden sich die hübschen englischen Damen den Kopf zerbrechen, was der Sinn dieses Satzes in aller Welt wohl bedeuten mag. Der Bürgermeister des Dorfes nächst Georgie Porgies Posten besaß eine schöne Tochter, die Georgie Porgy erblickt und sich von Weitem in ihn verliebt hatte. Als das Gerücht in Umlauf kam, der Engländer mit der strengen Hand im Blockhaus drüben denke an einen regelrechten Haushalt, machte sich der Bürgermeister auf und erklärte, er sei bereit, seine Tochter gegen eine Abfindung von 500 Rupien Georgie Porgy anzuvertrauen, vorausgesetzt die Verpflichtung, sie in Ehren zu halten, rücksichtsvoll zu behandeln, hübsch zu kleiden und mit Wohlstand zu umgeben, wie es die Landessitte verlangte. Der Handel kam zustande und Georgie Porgy hatte keine Ursache, es zu bereuen. Sehr bald zog Behaglichkeit in sein roh gezimmertes Haus ein und alles blitzte vor Sauberkeit. Seine bis dahin ungeordneten Ausgaben schrumpften auf die Hälfte zusammen und er selbst wurde verhätschelt und herausgeputzt von seiner neuen Akquisition, die bei Tisch präsidierte, ihm Lieder vorsang, die Madrassi-Diener in Zucht hielt und in jeder Hinsicht ein so süßes, fröhliches, treues und gewinnendes kleines Frauchen war, wie es sich auch der verbissenste Hagestolz besser nicht hätte wünschen können. Keine Rasse, so sagen die, die es wissen müssen, bringt so gute Gattinnen und Hausfrauen hervor wie die burmesische. Als das nächste Detachment auf dem Kriegspfad wandelnd anmarschiert kam, fand der kommandierende Subalternoffizier an Georgie Porgies Tafel eine Hausfrau, der man in jeder Hinsicht wie einer Dame von Rang mit Ehrerbietung begegnen musste. Und als er am nächsten Tage in aller Frühe seine Leute zusammenrief, um in den Dschungel einzudringen, dachte er im Scheiden sehnsuchtsvoll an das kleine, hübsche Dinner zurück und an das liebliche Gesichtchen und beneidete aus tiefstem Herzen seinen Gastgeber. War er doch selber in der Heimat verlobt mit einem Mädchen, und das stimmt ein Männerherz gar weich. Der Name der kleinen Burmesin klang nicht besonders hübsch. Georgie Porgy christianisierte ihn deshalb bald in Georgina. Ihr zärtliches Wesen und die Behaglichkeit im Hause passten ihm, und er sagte sich, dass er seine 500 Rupien gar nicht besser hätte anlegen können. Nach 3 Monaten eines erfreulichen Zusammenlebens kam ihm eines Tages die Idee, eine wirkliche Ehe, eine englische nämlich, müsse eigentlich etwas sehr Hübsches sein. Wenn er sich hier im Hinterlande der Welt schon behaglich fühlte mit diesem Burmesenmädchen, das ostindische Zigarren rauchte, wie erst mit einem süßen englischen Girl, das keine Knüppel rauchte und Piano spielte statt Banjo. Er sehnte sich ein wenig zurück nach Menschen seiner Rasse, wollte wieder einmal eine Musikkapelle hören und einen Gesellschaftsanzug tragen. Wahrhaftig, ja. Eine Ehe dieser Art musste etwas Herrliches sein. Beständig dachte er daran an den langen Abenden, während Georgina ihm vorsang, ihn bisweilen fragend, warum er so schweigsam sei und ob sie ihn vielleicht verletzt oder gekränkt hätte. Beim Nachdenken rauchte er und beim Rauchen blickte er Georgina an und malte sich aus, es säße nicht sie da, sondern ein blondes, häusliches, unterhaltendes, fröhliches, kleines, englisches Mädel, das Haar tief in die Stirn gekämmt und vielleicht eine Zigarette zwischen den Lippen. Nur um Himmels Willen keine von den großen, dicken Burma-Chiruts, die Georgina rauchte. Ein Mädchen wollte er heiraten, das Georginas Augen hatte und ihr auch sonst glich. Nur nicht in jeder Hinsicht. Etwas Besseres musste es sein. Er blies dicke Rauchwolken durch die Nase und streckte die Beine aus. Ja, er wollte die Ehe kosten. Dank Georginas Umsicht hatte er sich Geld zurücklegen können und außerdem hatte er 6 Monate Urlaub gut. »Schau mal, kleine Frau«, sagte er, »wir müssen im kommenden Vierteljahr noch mehr sparen, ich brauche Geld.« Das war eine Anspielung auf Georginas Haushaltskasse, auf die sie sehr stolz war, aber natürlich, wenn ihr Gott Geld brauchte, musste alles herhalten. »Du brauchst Geld«, rief sie und lachte fröhlich, »oh, ich habe Geld, da, schau!« Und sie lief in ihr Zimmer, holte einen kleinen Beutel Rupien, schüttete die Münzen auf dem Tische aus und schob sie ihm zu mit ihren zarten, flinken, blassgelben Fingern. »Schau, 107 Rupien. Ich habe sie zusammengespart von dem, was du mir gegeben hast. Nimm sie. Oder brauchst du noch mehr? Es ist mir eine Freude, sie dir zu geben.« Nie mehr ermahnte Georgie Porgy sie von da an zur Sparsamkeit. 3 Monate später, nach einem Hin- und Herschreiben von Briefen, die Georgia hasste, weil sie ihren Inhalt nicht lesen und verstehen konnte, eröffnete ihr Georgie Porgy, dass sie in ihres Vaters Haus zurückkehren müsse, da er zu verreisen gedenke. Georgina weinte und wollte ihren Gott begleiten, von einem Ende der Welt bis zum anderen. Warum sie ihn denn verlassen solle, sie liebe ihn so sehr. »Ich gehe nur nach Rangoon«, erklärte Georgie Porgy. »In einem Monat bin ich wieder zurück, aber es ist sicherer, du bist bei deinem Vater. Ich werde dir 200 Rupien dalassen.« »Wenn du nur einen Monat wegbleibst, wozu dann 200? 50 sind mehr als genug. Das bedeutet Unheil. Geh nicht oder nimm mich mit.« Georgie Porgy denkt auch heute noch ungern zurück an diese Szene damals. Schließlich wurde er Georgina los, indem er ihr 75 Rupien aufdrängte. Mehr wollte sie nicht nehmen. Dann eilte er mittels Dampfer und Eisenbahn nach Rangoon. Der geheimnisvolle Briefwechsel hatte ihm einen Urlaub von 6 Monaten eingetragen. Seine heimliche Flucht und das Bewusstsein, sich hinterlistig benommen zu haben, vergällte ihm eine Zeit lang die Freiheit, aber als der große Dampfer hinaus in die blaue See fuhr, wurde ihm leichter zumute, und die Erinnerungen an Georginas Gesicht, das kleine, seltsame Blockhaus, die nächtlichen Überfälle der heulenden Dacoits, der Kampf und der Schrei des ersten Menschen, den er mit eigener Hand getötet, und 100 andere intimere Begebnisse verblassten immer mehr und mehr in seinem Herzen, machten der Vision der näher und näher kommenden englischen Heimat Platz. Der Dampfer war überfüllt von Urlaub genießenden, fröhlichen Seelen, die den Staub und die Hitze Oberburmas hinter sich ausgelassen tollten wie die Schulbuben. Dies half Georgie Porgy vergessen. Dann kam England mit seinem Luxus, seinen feinen Sitten und Bequemlichkeiten aller Art. Georgie Porgy wanderte wie in einem Wonnetraum durch die Straßen, wie ein Mensch, der das Ausweichen verlernt hat, und konnte sich nicht genug wundern, dass es überhaupt Menschen gab, die auch nur daran denken konnten, dem Stadtleben den Rücken zu kehren. Er empfand dies schwelgerische Auskosten des Urlaubs wie eine Belohnung für seine dem Staate geleisteten Dienste. Aber die Vorsehung hielt noch eine andere und viel schönere Überraschung für ihn bereit. All die Freuden einer geruhsamen englischen Brautwerbung, die so gänzlich verschieden ist von dem eisernen Geschäftssinn des Ortes, wo die ganze Gemeinde im Hintergrund lauert und wettet, wie die Geschichte ausfallen und was Mrs. so und so dazu sagen wird. Ein hübsches Mädchen, ein tadelloser Sommer und ein geräumiges Landhaus bei Petworth, wo morgen um morgen Land sich hinzieht, bestanden mit rotem Heidekraut und feuchte, fruchtbare Wiesen mit hohem Gras. Georgie Porgy fühlte, dass er endlich etwas gefunden hatte, das das Leben wertvoll machte, und sein erstes dementsprechend war, dass er das Mädchen fragte, ob sie das Leben mit ihm in Indien teilen wolle. In ihrer Unerfahrenheit willigte sie ein. In diesem Falle war ein Schachern mit einem Dorfbürgermeister überflüssig. Es gab eine solide Mittelstandshochzeit auf dem Lande mit einem stattlichen Papa, einer weinenden Mama, einem Brautführer in Purpur und feinem Linnen und 6 stupsnasigen Mädchen aus der Sonntagsschule, die Rosen streuten auf den Weg vom Friedhof bis zur Kirche. Die Lokalzeitung beschrieb das Fest des Langen und Breiten bis zu den Orgelklängen der Hochzeitshymne, nicht zum wenigsten, weil das Blatt hinsichtlich Stoffmangel am Rande des Hungertodes schwebte. Dann Flitterwochen in Arundel. Die Mama weinte vorbildlich, ehe sie einwilligte, dass ihre einzige Tochter unter dem ehelichen Schutze Georgie Porgys nach Indien davonsegelte. Über allem Zweifel, er hatte das Mädchen unendlich gern, und sie schaute zu ihm auf wie zu dem besten und bedeutendsten aller Männer. Als er sich in Bombay zum Amtsantritt meldete, fühlte er sich seiner jungen Gattin wegen geradezu verpflichtet, eine möglichst gute Anstellung zu verlangen, und da er offensichtlich im Begriffe stand, seinen in Burma begangenen gesellschaftlichen Fehltritt wieder gutzumachen, bewilligte man ihm fast alles, was er forderte, und wies ihm als Posten eine Station an, die wir Sutrein nennen wollen. Sie lag auf einem Bergplateau und galt als Kurort, wahrscheinlich weil eine Wasserleitung so gut wie nicht vorhanden war. Hier siedelte sich Georgie Porgy an und empfand gar bald die Ehe als etwas überaus Natürliches. Es kam ihm weder seltsam vor, noch als Gipfelpunkt der Wonne, wie es bei einem jungen verheirateten Mann bisweilen der Fall ist, wenn sich jeden Morgen sein Herzblatt mit ihm zum Frühstück setzte, sondern wie die selbstverständlichste Sache von der Welt. Es war ihm nichts Neues, wie die Amerikaner sagen, und wenn er die Vorzüge seiner neuen Hulda mit denen Georginas verglich, so neigte er zu der Ansicht, er hätte keinen schlechten Tausch gemacht. Jenseits der Bay von Bengalen hingegen, unter den Teakbäumen, wo Georgina bei ihrem Vater wohnte und auf Georgie Porgys Heimkehr wartete, herrschte weder Glück noch Seelenfrieden. Der Bürgermeister war ein alter Mann, erinnerte er sich doch noch des Krieges von 1851. Er war einst eine Zeit lang in Rangoon gewesen und dort mit der Lebensanschauung der Kulas bekannt geworden. Die trockene Philosophie, die er Georgina beizubringen versuchte, wenn er abends mit ihr vor der Tür seines Hauses saß, konnte sie nicht im geringsten trösten. Ihr Unheil war, dass sie Georgie Porgy in einer Weise liebte, wie man es nur in englischen Geschichtsbüchern von französischen Mädchen liest, die einen unglücklichen Märtyrer wie einen Heiligen verehren. Eines Tages verschwand sie aus dem Dorf. Als Reisezehrung nahm sie außer dem Schatz an Rupien, die ihr Georgie Porgy zurückgelassen, nur die paar Brocken englischer Worte mit, die sie ebenfalls ihm verdankte. Der Herr Bürgermeister war anfänglich ergrimmt, aber dann zündete er sich eine frische Chirut an und machte sich Luft mit ein paar abfälligen Bemerkungen über das weibliche Geschlecht im Allgemeinen. Georgina war ausgezogen, um Georgie Porgy zu suchen, gleichgültig, ob er in Rangoon weilte oder jenseits des großen schwarzen Wassers, ob er tot war, noch am Leben oder sonst in einer Lage, von der sie sich kein klares Bild machte. Der Zufall kam ihr zu Hilfe. Ein alter Sikh-Polizist erzählte ihr, Georgie Porgy sei hinübergereist über das große Wasser. Sie löste eine Zwischendeckkarte und fuhr nach Kalkutta. Das Geheimnis, wen sie suche, tief im Herzen verschlossen. In Indien verschwand jede Spur von ihr durch volle 6 Wochen. Kein Mensch weiß, welchen Herzenskummer sie mit sich herumgetragen haben muss. Dann tauchte sie wieder auf, 400 Meilen nördlich von Kalkutta, in zerrissenen Kleidern, Gram durch Furcht, ruhelos nach Norden wandernd, aber ungebrochen in ihrem Entschluss, Georgie Porgy zu finden. Sie verstand die Sprache der Bevölkerung nicht, aber Indien ist unendlich gastfreundlich und die Frauen der Stämme entlang der großen Schienenstrecke versorgten sie mit Nahrung. Ein inneres Gefühl sagte ihr, sie werde Georgie Porgy am Ende dieses furchtbaren Weges finden. Vielleicht, ja vielleicht, würde sie einen Sepoy treffen, der ihn von Burma her kannte. Schließlich begegnete sie auch wirklich einem auf dem Marsch begriffenen Regiment und fand unter den vielen Subalternen einen, den Georgie Porgy einst in den Tagen der Menschenjagd auf die Dacoits zu sich zu Tisch geladen hatte. Ein allgemeines Schmunzeln trat ein, als Georgina sich dem Mann zu Füßen warf und zu klagen begann. Aber bald verstummten sie alle, als ihre Leidensgeschichte erzählt wurde. Man leitete eine Kollekte ein, und das war das Richtige. Einer der Subalternen hatte von Georgie Porgys neuer Stellung, nicht aber von seiner Verheiratung gehört. Er erzählte Georgina, was er wusste, und, Freude im Herzen, reiste sie weiter nach Norden, diesmal in einem Eisenbahncoupé, wo ihre müden Füße ausruhen konnten und es ein wenig Schatten gab für ihr kleines, bestaubtes Köpfchen. Die Wanderung von der Endstation der Bahn durch die Berge war anstrengend über alle Begriffe, aber Georgina hatte ja jetzt Geld und die auf Ochsenkarren reisenden Familien standen ihr bei. Es war eine Reise voller Wunder, und Georgina fühlte es wie Gewissheit, dass die guten Geister Burmas über ihr wachten. Die Bergstraße nach Sutrein ist ein eisiger Weg, und Georgina zog sich eine schwere Erkältung zu, aber die Hoffnung hielt sie aufrecht. Am Ende aller ihrer Leiden stand ja Georgie Porgy, um sie in die Arme zu schließen und zu streicheln wie einst in alten Tagen, wenn das Tor der Blockhütte verschlossen wurde und er sich mit ihr zum Abendessen setzte. Sie eilte vorwärts, so schnell sie konnte, und noch einmal erwiesen die guten Geister ihr eine letzte Gunst. Ein Engländer hielt sie an, in der Dämmerung, an der Straßenbiegung nach Sutrein, mit den erstaunten Worten: »Um Himmels Willen, was machst du hier?« Es war Gillis, Georgie Porgys ehemaliger Assistent aus Oberburma, der den zweiten Stationsposten vor dem Dschungel innegehabt. Georgie Porgy hatte ihn nach Sutrein kommen lassen, da er seine Tüchtigkeit zu schätzen wusste. »Ich bin hergekommen«, sagte Georgina schlicht. »Der Weg war so lang, und ich musste Monate hindurch reisen und wandern. Wo ist sein Haus?« Gillis rang nach Atem. Er kannte Georgina zu lang und zu gut, um nicht zu wissen, dass Erklärungen vergeblich sein würden. Man kann Asiaten Dinge nicht erklären, man muss sie ihnen vor Augen führen. »Ich werde dich hinführen«, sagte Gillis, nahm Georgina bei der Hand und geleitete sie auf einem Seitenweg einen Hügel hinauf zur Rückseite des Hauses, das auf einer Plattform tief eingeschnitten in die Berglehne lag. Die Lampen waren soeben erst angezündet worden und die Vorhänge noch nicht zugezogen. »Dort, schau hin«, sagte Gillis und blieb vor dem Fenster des Empfangszimmers stehen. Georgina blickte hinein, sah die junge Frau und fuhr sich mit der Hand in das Haar, das, zum Scheitelknoten geschürzt gewesen, sich unter ihrem Griff löste und sofort in Strähnen über ihr Gesicht fiel. Sie machte eine Bewegung, als wolle sie ihr zerlumptes Kleid in Ordnung bringen, aber was gab es da noch viel glatt zu streichen? Gillis starrte unverwandt die junge Frau drin im Zimmer an. Georgina streifte sie nur einmal mit den Augen, dann hielt sie den Blick fest auf Georgie Porgy gerichtet. »Was gedenkst du zu tun?«, fragte Gillis und hielt Georgina am Handgelenk fest, damit sie nicht zu dem Lichtschein hinstürze. »Willst du hineingehen und der englischen Frau sagen, dass du mit ihrem Gatten zusammengelebt hast?« »Nein«, hauchte Georgina, »lass mich gehen. Ich schwöre, dass ich gehen werde.« Sie riss sich los und lief hinein in die Dunkelheit. »Armes kleines Tier«, murmelte Gillis vor sich hin, als er wieder in die Landstraße einbog. »Hätte ich ihr doch etwas gegeben, damit sie wieder nach Burma zurück kann. Knapp durchgewischt ist er. Er hätte es ihr nie verziehen, der Engel.« Gillis schien demnach seinem Freunde Georgie Porgy nicht allzu sehr gewogen zu sein. Das jungvermählte Paar trat nach dem Abendessen hinaus auf die Veranda, damit der Rauch von Georgie Porgys Zigarre sich nicht an die neuen Empfangszimmervorhänge hefte. »Was ist das für ein Lärm dort unten?«, fragte die junge Frau und lauschte in die Finsternis. »Ach«, meinte Georgie Porgy, »wahrscheinlich prügelt irgendein Rohling von Bergbewohner seine Frau.« »Schlagen? Seine Frau? Wie entsetzlich!«, sagte die junge Gattin. »Wenn ich mir ausmale, du könntest mich schlagen«, und sie schlang den Arm um Georgie Porgys Brust, lehnte den Kopf an seine Schulter und blickte im Gefühl tiefster Geborgenheit über das wolkenbedeckte Tal hin. Es war nur Georgina gewesen, die da geschrien hatte. Während sie die Berglehne hinabgelaufen war zwischen den Steinen des Wasserlaufs, indem die Wäscher die Kleider waschen.